Was passiert, wenn ein Volk Gottes Wege kennt, aber sie nicht mehr konsequent geht? Im Buch der Richter beginnt eine Zeit zwischen Josua und den Königen. Ein Land, das Gott gegeben hat, und Herzen, die sich immer wieder verlieren. Es ist keine Heldengeschichte aus glänzendem Metall, sondern ein Spiegel aus ehrlichem Glas. Treue wird müde, Kompromisse werden bequem, und doch bleibt Gott der, der hört, rettet und führt. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Und heute gehen wir hinein in Richter 1 bis 4. In das Ringen um Gehorsam, in die Schwere des Abfalls und in die stille, starke Barmherzigkeit Gottes. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott ist treu, auch wenn sein Volk schwankt. Und oft beginnt Erneuerung dort, wo Menschen wieder hören und handeln. Wenn du dieses Werk unterstützen möchtest, hilft dein Gebet auf besondere Weise. Richter berührt mich, weil es so vertraut klingt. Nicht als ferne Geschichte, sondern wie ein inneres Protokoll. Ich kenne diese Stellen in mir, die fast gehorsam sind, die Gott Raum geben, aber nicht ganz, nicht überall. Und ich spüre beim Lesen, Kompromisse wirken klein, doch sie öffnen Türen, die später schwer zu schließen sind. Gleichzeitig tröstet mich, dass Gott in diesem Buch nicht zuerst mit Zorn beginnt, sondern mit Rettung. Er lässt sein Volk die Bitterkeit seines Weges schmecken, aber er lässt es nicht los. Er erweckt Richter, nicht weil Israel es verdient, sondern weil er barmherzig ist. Heiliger Geist, öffne unsere Augen für die kleinen Kompromisse, die uns binden. Schenke uns ein hörendes Herz, klare Umkehr und neue Kraft zum Gehorsam. Führe uns zurück in die Freiheit, die Christus schenkt. Amen. Nach Josuas Tode aber fragten die Israeliten beim Herrn an: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaanäer hinaufziehen, um mit ihnen zu kämpfen? Der Herr antwortete: Juda soll hinaufziehen. Hiermit gebe ich das Land in seine Gewalt. Da richtete Juda die Aufforderung an seinen Bruderstamm Simeon: Ziehe mit mir in das durchs Los mir zugeteilte Gebiet hinauf und lass uns die Kanaanäer gemeinsam bekriegen, dann will auch ich mit dir in deinen Losanteil ziehen. So zog denn Simeon mit ihm. Als nun die Judäer hinaufgezogen waren, gab der Herr die Kanaanäer und Perisiter in ihre Gewalt. Sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann. Als sie dann bei Besek auf Adoni-Besek stießen, griffen sie ihn an und besiegten die Kanaanäer und Perisiter. Als dann Adoni-Besek die Flucht ergriff, verfolgten sie ihn, nahmen ihn gefangen und hieben ihm die Daumen an seinen Händen und die beiden großen Zehen ab. Da sagte Adoni-Besek: 70 Könige, denen die Daumen an ihren Händen und die großen Zehen abgehauen waren, haben Brocken unter meinem Tisch auflesen müssen. Wie ich getan habe, so hat Gott mir wieder vergolten. Man brachte ihn dann nach Jerusalem, wo er starb. Die Judäer belagerten hierauf Jerusalem, eroberten es, machten die Einwohnerschaft mit dem Schwert nieder und steckten die Stadt in Brand. Eroberung von Hebron und Debir durch Kaleb und Othniel. Darauf zogen die Judäer hinab, um die Kanaanäer zu bekriegen, die im Gebirge sowie im Südland und in der Niederung wohnten. Die Judäer zogen also gegen die Kanaanäer, die in Hebron wohnten. Hebron hieß aber früher Kiriat Arba, und besiegten den Sesai, den Ahiman und den Talmai. Von dort zog er gegen die Einwohner von Debir. Debir hieß aber früher Kiriat Sefer. Da machte Kaleb bekannt: Wer Kiriat Sefer bezwingt und erobert, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Als nun Othniel, der Sohn des Kenas, der jüngere Bruder Kalebs, die Stadt eroberte, gab er ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Als sie ihm nun zugeführt wurde, überredete sie ihn, ein Stück Ackerland von ihrem Vater erbitten zu dürfen. Und als sie dann vom Esel herabgesprungen und Kaleb sie fragte: Was wünschest du? Antwortete sie ihm: Gib mir doch ein Abschiedsgeschenk. Denn da du mich in das Südland verheiratet hast, so gib mir auch Wasserquellen mit. Da gab Kaleb ihr die oberen und die unteren Quellen. Anschluss der Keniter an Juda. Auch die Söhne des Keniters, des Schwagers Moses, waren mit den Judäern aus der Palmenstadt in die Steppe Juda hinaufgezogen, die im Süden von Arad liegt. Sie machten sich dann auf und siedelten sich unter dem Volke an. Weitere kriegerische Unternehmungen der Judäer. Darauf zogen die Judäer mit ihrem Bruderstamm Simeon zu Felde. Sie besiegten die Kanaanäer, die in Zephat wohnten, vollstreckten den Bann an der Stadt und gaben ihr den Namen Horma. Doch konnten die Judäer Gaza mit dem zugehörigen Gebiete sowie Askalon und sein Gebiet und Ekron nebst seinem Gebiet nicht erobern. Doch war der Herr mit den Judäern, sodass sie das Bergland in Besitz nahmen, dagegen die Bewohner der Niederung vermochten sie nicht zu vertreiben, weil diese eiserne Streitwagen hatten. Hebron aber gaben sie, wie Mose bestimmt hatte, dem Kaleb und dieser vertrieb dann von dort die drei Enaks-Söhne. Aber die Jebusiter, die Bewohner Jerusalems, konnten die Benjaminiten nicht vertreiben. Daher sind die Jebusiter neben den Benjaminiten in Jerusalem wohnen geblieben bis auf den heutigen Tag. Die vom Hause Josef aber zogen ebenfalls in den Streit, und zwar gegen Bethel, und der Herr war mit ihnen. Das Haus Josef ließ nämlich Bethel auskundschaften, die Stadt hieß vormals Luz. Und als die Späher einen Mann aus der Stadt herauskommen sahen, sagten sie zu ihm, zeige uns doch einen Zugang in die Stadt, wir wollen dich auch dafür belohnen. Als er ihnen nun eine Stelle gezeigt hatte, wo man in die Stadt eindringen konnte, eroberten sie den Ort und machten alle Einwohner mit dem Schwerte nieder. Den Mann aber und seine ganze Familie ließen sie frei abziehen. Der Mann begab sich dann in das Land der Hethiter und gründete dort eine Stadt, die er Luz nannte. So heißt der Ort noch zum heutigen Tage. Übersicht über die nicht eroberten Gebiete. Der Stamm Manasse aber konnte die Bewohner von Beth Sean nebst den zugehörigen Ortschaften nicht vertreiben, ebenso wenig die Bewohner von Taanach, von Dor, von Jibleam und von Megiddo, nebst den zu ihnen gehörenden Ortschaften. Daher gelang es den Kanaanäern, in dieser Gegend wohnen zu bleiben. Als später aber die Israeliten erstarkt waren, machten sie die Kanaanäer frontpflichtig, ohne sie jedoch völlig vertreiben zu können. Ebenso wenig vertrieb der Stamm Ephraim die Kanaanäer, die in Gesa wohnten, daher blieben die Kanaanäer mitten unter ihnen in Gesa wohnen. Der Stamm Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kitron und auch nicht die Bewohner von Nahalol, daher blieben die Kanaanäer mitten unter ihnen wohnen, wurden aber frontpflichtig. Asser vertrieb nicht die Bewohner von Akko und die Bewohner von Sidon, sowie von Alab, von Achsib, sowie von Alab, von Achsib, von Helba, von Afik und von Rehob. Daher blieben die Asseriten mitten unter den einheimischen Kanaanäern wohnen, denn sie hatten sie nicht vertreiben können. Der Stamm Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Beth-Semes und auch nicht die Bewohner von Beth-Anat. So blieb denn dieser Stamm mitten unter den einheimischen Kanaanäern wohnen. Doch wurden die Bewohner von Beth-Semes und von Beth-Anat ihnen frontpflichtig. Die Amoriter aber drängten den Stamm Dan ins Gebirge zurück und ließen ihn nicht in die Niederung herabkommen. So gelang es denn den Amoritern in Har-Heres, in Ayalon und in Salbim wohnen zu bleiben, doch lag die Hand des Stammes Josef immer schwerer auf ihnen, sodass sie schließlich frontpflichtig wurden. Das Gebiet der Amoriter aber erstreckte sich von der Skorpionenhöhe bis nach Sela hin und weiter hinauf. Da kam der Engel des Herrn von Gilgal hinauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten hergeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen hatte, mit der Verheißung, ich werde meinen Bund mit euch in Ewigkeit nicht brechen. Ihr aber dürft mit den Bewohnern dieses Landes keinen Vertrag schließen, sondern müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr seid meinem Befehl nicht nachgekommen, was habt ihr da getan? So sage ich auch euch nun, ich werde sie nicht mehr vor euch vertreiben, damit sie euch zu Schlingen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als nun der Engel des Herrn diese Drohung gegen alle Israeliten ausgesprochen hatte, fing das Volk laut zu weinen an. Daher nannte man jenen Ort Bochim, und sie brachten dort dem Herrn Schlachtopfer dar. Zweiter Hauptteil, die Richtergeschichten. Als nun Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten weggegangen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen, da diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und während der ganzen Lebenszeit der Ältesten, welche Josua überlebten, und all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr an Israel vollbracht hatte. Dann starb aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren. Und man begrub ihn im Bereich seines Erbbesitzes zu Timnat-Heres im Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaas. Als dann auch jenes ganze Geschlecht zu seinen Vätern versammelt war und ein anderes Geschlecht nach ihnen entstand, das vom Herrn und von den Taten, die er an Israel vollbracht hatte, nichts wusste. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, indem sie den Baalen dienten und den Herrn, den Gott ihrer Väter, verließen, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Sie gingen anderen Göttern nach, nämlich den Göttern der Nachbarvölker ringsumher. Sie erwiesen ihnen Anbetung und reizten dadurch den Herrn zum Zorn. Wenn sie nun so vom Herrn abfielen und dem Baal und den Astarten dienten, dann entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Israeliten und er gab sie der Gewalt von Räubern preis, die sie ausplünderten, und ließ sie in die Hand ihrer Feinde ringsum fallen, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standzuhalten vermochten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr es angedroht und wie er ihnen zugeschworen hatte, sodass sie in sehr große Not gerieten. Da ließ dann der Herr Richter erstehen, die sie aus der Gewalt ihrer Räuber befreiten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern wandten sich treulos anderen Göttern zu, denen sie Anbetung erwiesen. Sie hatten gar schnell den Weg verlassen, den ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gewandelt waren. Sie handelten nicht wie jene. So oft nun der Herr Richter unter ihnen erstehen ließ, war der Herr mit dem betreffenden Richter und errettete sie aus der Gewalt ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid mit ihnen, wenn sie über ihre Bedränger und Bedrücker wehklagten. Sobald aber der Richter gestorben war, trieben sie es aufs Neue ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen von ihrem bösen Tun und ihrem verstockten Wandel nicht ab. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, sodass er aussprach, zur Strafe dafür, dass dieses Volk die Verordnung meines Bundes, den ich ihren Vätern zur Pflicht gemacht habe, übertreten und meine Weisungen nicht befolgt hat. So will ich meinerseits hinfort keinen einzigen mehr aus den Völkern, die Josua bei seinem Tode übrig gelassen hat, vor ihnen her vertreiben. Nein, ich will Israel durch sie auf die Probe stellen, ob sie den Weg des Herrn innehalten werden, um nach dem Vorgang ihrer Väter darauf zu wandeln oder nicht. Darum hatte also der Herr diese Völkerschaften weiter bestehen lassen, statt sie sogleich zu vertreiben, und hatte sie nicht in Josuas Hand fallen lassen. Folgendes sind aber die Völkerschaften, die der Herr hat weiter bestehen lassen, um durch sie die Israeliten auf die Probe zu stellen, nämlich alle die, welche die sämtlichen Kämpfe um Kanaan nicht mitgemacht hatten. Die fünf Fürsten der Philister, alle Kanaanäer, die Sidonier und Heviter, die im Libanongebirge wohnen, vom Berge Baal Hermon an bis an die Gegend von Hamat. Durch diese wollte er nämlich Israel auf die Probe stellen, damit es sich zeige, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, die er ihren Vätern durch Mose zur Pflicht gemacht hatte. So hatten denn die Israeliten ihre Wohnsitze mitten unter den Kanaanäern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern. Sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und ließen ihre eigenen Töchter Ehen mit den Söhnen jener eingehen und verehrten die Götter jener. Als nun die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und den Herrn ihren Gott vergaßen und den Baalen und den Astarten dienten, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er ließ sie in die Gewalt des Kusan Risataim, des Königs von Mesopotamien, fallen, sodass die Israeliten dem Kusan Risataim 8 Jahre lang dienstbar wurden. Als aber die Israeliten den Herrn laut um Hilfe anriefen, ließ der Herr ihnen einen Retter erstehen, der sie befreite, nämlich Othniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Über diesen kam also der Geist des Herrn, und er verhalf den Israeliten zu ihrem Recht. Als er nämlich zum Kampf ausgezogen war, gab der Herr den Kusan Risataim, den König von Mesopotamien, in seine Gewalt, sodass er ihn völlig besiegte und das Land 40 Jahre lang Ruhe hatte. Als dann aber Othniel, der Sohn des Kenas, gestorben war, taten die Israeliten wiederum, was dem Herrn missfiel. Da verlieh der Herr dem Eglon, dem Könige der Moabiter, Macht über die Israeliten, weil sie taten, was dem Herrn missfiel. Der verbündete sich nämlich mit den Ammonitern und Amalekitern, zog heran und besiegte die Israeliten und sie bemächtigten sich der Palmenstadt. So waren denn die Israeliten dem Moabiterkönig Eglon 18 Jahre lang untertan. Da riefen die Israeliten den Herrn laut um Hilfe an und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen, nämlich Ehud, den Sohn des Benjaminiten Gera, einen Mann, der linkshändig war. Durch diesen schickten nämlich die Israeliten die ihnen auferlegte Abgabe an den Moabiterkönig Eglon. Ehud hatte sich aber ein zweischneidiges Schwert, eine Elle lang, machen lassen und es unter seinem Rock an seine rechte Hüfte gegürtet. So überreichte er dem Moabiterkönig Eglon die Abgabe. Eglon war aber ein sehr beleibter Mann. Als Ehud nun mit der Überreichung der Abgabe fertig war, ging er in Begleitung der Leute, welche die Abgabe getragen hatten, weg, kehrte dann aber selbst bei den Götzenbildern in der Nähe von Gilgal wieder um und ließ sagen: Ich habe einen geheimen Auftrag an dich, o König. Als dieser ihm nun zu schweigen geboten hatte, bis alle, die um ihn her standen, hinausgegangen waren, trat Ehud an ihn heran. Er saß nämlich in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war, und sagte zu ihm: Ich habe einen Auftrag von Gott an dich. Als jener nun vom Sessel aufgestanden war, griff Ehud mit seiner linken Hand zu, nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch, sodass sogar der Griff hinter der Klinge noch eindrang und das Fett sich um die Klinge schloss. Denn er hatte ihm das Schwert nicht wieder aus dem Leibe herausgezogen. Hierauf trat Ehud auf den Söller hinaus, nachdem er die Tür des Obergemachs hinter sich verschlossen und verriegelt hatte. Kaum war er nun hinausgegangen, als Eglons Diener kamen und nachsahen. Als sie aber die Tür des Obergemachs verriegelt fanden, dachten sie: Er wird wohl gerade seine Notdurft in dem kühlen Gemach verrichten. So warteten sie sich denn zu Schanden. Schließlich aber, als er die Tür des Obergemachs immer noch nicht öffnete, holten sie einen Schlüssel und öffneten, und siehe, da lag ihr Herr als Leiche am Boden. Ehud aber war, während sie gezaudert hatten, entronnen. Er war schon über die Götzenbilder hinausgelangt und nach Seira gekommen. Sobald er dann heimgekehrt war, schieß er im Gebirge Ephraim in die Posaune, und die Israeliten zogen mit ihm vom Gebirge hinab, er an ihrer Spitze. Und er rief ihnen zu: Folgt mir eilends nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Da zogen sie unter seiner Führung hinab, besetzten die Jordanfurten, die nach Moab führten, und ließen niemanden hinüber. Und sie erschlugen damals den Moabitern gegen 10.000 Mann, lauter kräftige und streitbare Männer, und kein einziger entkam. So mussten die Moabiter sich damals unter die Gewalt der Israeliten beugen, und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Nach Ehud aber trat Samgar, der Sohn Anats, auf und erschlug den Philistern 600 Mann mit einem Ochsentreiber Stecken. Und auch er brachte Israel Rettung. Als aber die Israeliten nach Ehuds Tode aufs Neue taten, was dem Herrn missfiel, ließ der Herr sie in die Gewalt des kanaanäischen Königs Jabin fallen, der in Hazor regierte. Sein Feldhauptmann war Sisera, der in Haroset Goim wohnte. Da riefen die Israeliten den Herrn laut um Hilfe an, denn Jabin besaß 900 eiserne Kriegswagen und bedrückte die Israeliten gewaltsam 20 Jahre lang. Deborahs und Baraks Verbindung. Barak führt das Heer der nördlichen Stämme zum Kampf auf den Berg Tabor. Nun wirkte damals Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, als Richterin in Israel. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim, und die Israeliten suchten sie dort oben auf, um sich von ihr Recht sprechen zu lassen. Diese nun schickte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams, aus Kedes im Stamme Naphtali rufen und sagte zu ihm: Wisse wohl, der Herr, der Gott Israels, gebietet dir, mache dich auf, ziehe auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir aus den beiden Stämmen Naphtali und Sebulon. Ich will dann Sisera, den Heerführer Jabins, samt seinen Wagen und seinen Heerscharen zu dir an den Bach Kison führen und ihn in deine Gewalt geben. Barak antwortete ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe auch ich nicht. Da erwiderte sie, gewiss will ich mit dir gehen. Doch wird alsdann der Ruhm des Zuges, den du unternimmst, nicht dir zuteil werden, denn der Herr wird den Sisera in die Hand eines Weibes fallen lassen. So machte sich denn Deborah auf den Weg und begab sich mit Barak nach Kedes. Hierauf entbot Barak die Stämme Sebulon und Naphtali nach Kedes, und 10.000 Mann zogen unter seiner Führung hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Der Keniter Heber aber hatte sich von den übrigen Kenitern, von der Familie Hobabs, des Schwagers Moses, getrennt und schlug seine Zelte bis zur Eiche bei Zaanim in der Nähe von Kedes auf. Siseras Niederlage und Ermordung in der Kison-Ebene, Jaels furchtbare Heldentat. Als nun Sisera die Kunde erhielt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen sei, entbot Sisera alle seine Wagen, 900 eiserne Streitwagen und das gesamte Kriegsvolk, das unter seinem Befehl stand, aus Haroset Goim an den Bach Kison. Da sagte Deborah zu Barak, auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gibt. Der Herr ist schon vor dir her ausgezogen. So stieg denn Barak an der Spitze seiner 10.000 Mann vom Berge Tabor hinab, und der Herr setzte Sisera und alle seine Wagen und sein ganzes Heer durch die Ankunft und den wilden Schwertangriff Baraks in solche Verwirrung, dass Sisera vom Wagen stieg und zu Fuß floh. Barak aber verfolgte die Wagen und das Heer bis Haseroth Goim, und das ganze Heer Siseras wurde mit dem Schwert niedergemacht, auch nicht ein einziger blieb übrig. Sisera aber war zu Fuß nach dem Zelte Jaels, der Frau des Keniters Heber, geflohen. Denn zwischen Jabin, dem Könige von Hazor, und der Familie des Keniters Heber herrschte Friede. Da trat Jael aus dem Zelte hinaus Sisera entgegen und sagte zu ihm, »Kehre ein, Herr, kehre ein bei mir, fürchte dich nicht.« Da trat er zu ihr ins Zelt, und sie deckte ihn mit einer Schlafdecke zu. Dann bat er sie, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch, gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Darauf bat er sie, stelle dich in den Eingang des Zeltes, und wenn jemand kommt und dich fragt, ob jemand hier sei, so antworte, nein, kein Mensch. Nun holte Jael, Hebers Frau, einen Zeltpflock, nahm einen Hammer in die Hand, trat leise an ihn heran, während er vor Erschöpfung eingeschlafen war, und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe, so dass er noch in den Erdboden eindrang, so starb er. In diesem Augenblick kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jael trat hinaus, ihm entgegen und rief ihm zu, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Als er dann bei ihr eintrat, fand er wirklich Sisera als Leiche am Boden liegen, und der Pflock steckte ihm noch in der Schläfe. So demütigte Gott an jenem Tage den Kanaanäerkönig Jabin vor den Israeliten, deren Hand dann immer schwerer auf Jabin, dem Kanaanäerkönige, lastete, bis sie ihn völlig vernichtet hatte. Herr unser Gott, du siehst unser Herz, wenn es sich teilt, wenn es müde wird, wenn es ausweicht. Vergib uns die Wege, auf denen wir dir nur halb folgen, und zieh uns ganz zurück in deine Liebe. Schenke uns Mut wie Deborah, Gehorsam ohne Aufschub und ein Vertrauen, das dich ernst nimmt, auch im Kleinen. Du bist der Retter, der hört, wenn wir rufen, und der bleibt, wenn wir wanken. Amen. Suche heute einen Bereich, in dem du einen kleinen Kompromiss duldest, und gib ihn bewusst Gott zurück. Lass aus einem leisen Gehorsamsschritt ein neues Ja werden. Bis morgen, und vergiss nicht, Gottes Treue ist größer als unsere Kreisläufe, und sein Ruf zurück ist voller Liebe.